Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Wenn es darum geht, uns zu erklären, warum ein Urteil so gesprochen worden ist, wie es gesprochen worden ist und warum lebenslänglich in der Regel nicht lebenslang dauert, dann gibt es Menschen wie Sie, die wissen, wie unser Rechtssystem funktioniert und die das dann auch noch in allgemein verständliche Sprache übersetzen können. Zu Gast heute hier im HR1 Talk ist unsere langjährige Gerichtsreporterin am Hessischen Rundfunk, Heike Borufka. Heike, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Was sagst du eigentlich, wenn du nach deiner Berufsbezeichnung gefragt wirst? Sagst du Gerichtsreporterin oder sagst du Journalistin?
Ich sage Journalistin. Ich sage deshalb Journalistin, weil es ein bisschen weniger klingt, glaube ich, als das, was ich mache. Und weil ich immer Menschen bewundere, die was von Understatement verstehen. Und das versuche ich so ein bisschen zu imitieren.
Ja, das ist aber edel von dir, weil Gerichtsreporterin, das klingt schon, das klingt spannend. Ja, das klingt so nach ganz großen Prozessen.
Ja, ich bin auch stolz darauf. Ich bin auch stolz darauf, dass ich mir diesen, ich weiß nicht, was das ist, ein Titel, eine Berufsbezeichnung. Ich glaube, es ist eher eine Berufsbezeichnung, dass ich mir die erarbeitet habe. Das ist ein großer Traum. Und kürzlich sagte eine Freundin zu mir, die ist deutlich jünger, ich möchte es auch mal so machen wie du. Was ich wirklich leidenschaftlich mache.
Wow, das ist aber ein großes Kompliment. Mhm. Mann. Sag mal, gibt es eigentlich sowas wie einen Austausch unter Gerichtsreportern oder arbeitet man in der Regel eher so nebeneinander her?
Nee, es gibt einen sehr starken Austausch. Er ist ein bisschen weniger geworden. Das hängt aber mit mir persönlich zusammen, weil sich meine Arbeit ein bisschen verändert hat. Ich bin ja nicht mehr die klassische Gerichtsreporterin, die nur in Anführungsstrichen in Gerichtssälen sitzt, sondern ich versuche ja immer so ein bisschen das Recht und den Rechtsstaat zu erklären. Also ich versuche diese in Anführungsstrichen Geschichten, weil es sind ja keine Geschichten, sondern schreckliche Schicksale in der Regel zu nutzen, um den Menschen klarzumachen, wie unser Rechtssystem funktioniert und dass es gut so ist, wie es funktioniert. Und deswegen bin ich nicht mehr so häufig in Gerichtssälen. Wenn ich aber da bin, gibt es einen Austausch und der ist auch wichtig, weil man das loswerden muss und weil man das auch ein bisschen unter seinesgleichen austauschen muss und weil es natürlich ein Korrektiv ist, ob man richtig hinschaut.
Und zwischen uns wird es auch ganz viel Austausch geben. Wir sprechen in den kommenden 2 Stunden über spannende Prozesse, wir sprechen über menschliche Abgründe und wir sprechen über einen ganz besonderen Podcast. Ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Anglistik, Amerikanistik, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften, das waren ihre Schwerpunkte im Studium. Und gelandet ist sie als Gerichtsreporterin beim Radio, die HR-Journalistin Heike Borufka, heute zu Gast hier bei uns im HR1-Talk. Heike, diese Fächerkombi, die ich gerade genannt habe, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Karriere in hessischen Gerichtssälen. Wolltest du eigentlich mal was ganz anderes werden oder hast du einfach das studiert, was dir am meisten Freude gemacht hat?
Ich habe studiert, weil ich Journalistin werden wollte und weil ich seinerzeit bei der Zeitung volontieren wollte. Und der erste Satz war, geh erst mal studieren. Du brauchst ein Abschluss. Ich wollte aber überhaupt nicht studieren. Und weil ich als Au-pair-Mädchen in New York war, dachte ich, okay, da muss eine rote Linie rein. Und da habe ich mir diese Fächer ausgesucht. Aber ganz ehrlich, sie haben mir nie gelegen. Und davon ist auch eigentlich nichts übrig geblieben.
Aber du hast es ordnungsgemäß zu Ende studiert?
Nein.
Nein.
Ich habe es dann abgebrochen, in dem Augenblick, in dem ich endlich dieses Volontariat hatte, was ich wollte.
Du bist dann eben zur Zeitung gegangen, zur Frankfurter Neuen Presse, aber dann hat es dich doch zum Rundfunk gezogen. Warum?
Ich wollte unbedingt Gerichtsreporterin sein und die Zeitung wollte aber nicht, dass ich Gerichtsreporterin bin und zwar ausschließlich. Und dann habe ich mich umgehört. Und wie das so ist, es gibt dann einfach wunderbare Zufälle. Ich war auf einer privaten Party und da war jemand vom Hessischen Rundfunk, der mich fragte, was machst du eigentlich? Und ich sagte, ich bin auf der Suche, weil ich möchte so gerne Gerichtsreporterin sein und zwar ausschließlich. Ich hatte das da gerade für mich entdeckt gehabt und dann hat er mir einen Kontakt hergestellt und dann ging es los.
Du arbeitest nicht nur, aber du arbeitest überwiegend fürs Radio. Und da hat man ja keine Bilder. Man muss die Bilder im Kopf mit Worten erzeugen. Was ist dabei die besondere Herausforderung im Zusammenhang mit Gerichtsprozessen?
Dass ich versuche, ein echtes Bild dessen herzustellen, was ich da sehe und erlebe. Also ich finde nicht, dass es reicht, dass ich den Menschen erkläre, wie sieht ein Mörder aus. Das wollen wir nämlich alle wissen, ich übrigens auch. Da steckt ja eine ordentliche Portion Voyeurismus auch drin, wenn man in Gerichtssäle geht und sich sowas aussucht. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist die Faszination des Grauens.
Aber ja, wir wollen das wissen und wir wollen es auch irgendwie verstehen. Und wir wollen ganz profane Dinge wissen. Wie sieht der aus? Wie benimmt der sich? Ich kriege ja immer die Frage gestellt, zeigt er Reue? Das ist eine der schwierigsten Fragen, die es gibt. Aber ich verstehe, dass man diese Frage stellt. Und ich sage immer, ja, wie sieht denn eigentlich Reue aus? Ich behaupte, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wann es Menschen ehrlich meinen. Und das ist nicht immer, wenn sie Entschuldigung sagen. Manchmal ist es tatsächlich auch, wenn sie schweigen, weil die Opfer nämlich gar nicht so häufig wollen, dass die Täter sich bei ihnen entschuldigen. Und das ist es, was ich versuche zu transportieren, also auch in Bildern. Ja, ich beschreibe schon, wie die aussehen. Und ich bin eine Vielmitschreiberin und zwar mit der Hand, weil das die Art ist, wie ich selber verarbeite. Und ich schreibe immer auf DIN A4 Bögen, weil ich auch dazu neige, groß zu schreiben. Immer unten ziehe ich eine Linie und da schreibe ich meine Eindrücke hin. Und da stehen ganz profane Dinge. Haare kurz geschoren, lächelt, grinst, weint, solche Dinge. Aber die helfen mir am Ende, um das zu beschreiben, was ich beschreiben möchte.
Und wie diese besondere Leidenschaft für Gerichtsprozesse ihren Anfang genommen hat, darüber reden wir gleich mit unserer HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka heute hier im HR1 Talk. Jürgen Schneider, ein Frankfurter Bauunternehmer, der sich vor allem durch die aufwendige Sanierung historischer Immobilien einen Namen gemacht hat und diesen anfangs guten Namen mit einer aufsehenerregenden Milliardenpleite im Jahr 1994 wieder verspielt hat. Was dann kam, waren eine Flucht, eine Verhaftung, ein Prozess und eine Verurteilung wegen Betrugs, Kreditbetrugs und Urkundenfälschung zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft. Für Heike Borowka war dieser Fall ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zu ihrer Karriere als Gerichtsreporterin. Wie bist du damals in diesen Prozess gekommen?
Ich war neugierig. Ich wollte mir diesen Typen angucken. Ich war ja damals noch bei der Zeitung, nämlich bei der Frankfurter Neuen Presse. Und das war tatsächlich die allererste Zeitung, die über diese Milliardenpleite berichtet hatte, weil da eine Kollegin war, Jutta Thomasius, die hatte Kontakte zu Handwerkern. Und die hat das mitbekommen. Das habe ich ganz hautnah miterlebt, weil ich nämlich an diesem Sonntag, an dem sie das mitbekam, Dienst hatte. Naja, und dann ist Jürgen Schneider, ich habe dieses Bild noch so im Kopf, ohne Toupet und im Hawaii-Hemd und mit der Badehose in Miami festgenommen worden. Das habe ich gesehen, dann ist er irgendwann ausgeliefert worden und ich dachte, die Zeitung muss darüber berichten. Und dann habe ich es einfach an mich gerissen. Das war sehr anarchistisch damals. Und irgendwann hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und ich dachte, oh ja, ich habe den ja schon sozusagen in Empfang genommen, jetzt kann ich auch noch die Anklage machen. Und dann war Prozess und ich dachte, ich will diesen Menschen mal sehen. Ich will einen sehen, der es schafft, Banken um damals 5,5 Milliarden D-Mark zu betrügen. Wir lassen mal die Handwerker weg, weil das ist wirklich die sehr traurige Seite dieser Geschichte, die immer zu kurz kommt, wenn man sie erzählt. Aber ich lasse sie jetzt trotzdem auch mal weg. Mein Mann hat Jura studiert und er hat zu mir gesagt, du wirst dich wundern, Prozesse sind nicht so wie im Fernsehen, das ist furchtbar langweilig.
Und was hast du dann für einen Eindruck von Jürgen Schneider gehabt?
Ja, der war bauernschlau, der hat mich schon auch um den Finger gewickelt. Ich zitiere mal einen sehr hohen Banker, der gesagt hat, der hat uns einfach schwindlig geredet und das konnte der auch vor Gericht. Und das in Kombination mit einem sehr wortgewaltigen, sehr klugen, aber auch handfesten Vorsitzenden Richter, das hatte was. Ja, das war anders als im Fernsehen, aber ich fand es viel spannender.
Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also man achtet ja immer so auf die Angeklagten. Und wenn das Angeklagte sind, die auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dann guckt man da besonders drauf. Und gibt es sowas auch auf der anderen Seite? Also gibt es das auch, dass es Richter gibt, die ja also quasi so eine Urgewalt im Gerichtssaal sind?
Ja, dieser Mann war das auf jeden Fall. Der war eine Urgewalt, der zu Jürgen Schneider, der blumig vor sich hin fabulierte, gleich zu Beginn des Prozesses, sofort gesagt hat, jetzt mal Butter bei die Fisch, das hier war alles nichts. Und das hat das Ganze, glaube ich, ins Rollen gebracht. Der Vorsitzende Richter hat später gesagt, das ist ein Fall von gelungener Resozialisierung. Leider hat er sich geirrt, Jürgen Schneider hat wieder angefangen zu betrügen, auch auf ähnliche Art und Weise. Man merkt es auch, ich lache da, eigentlich ist es nicht so richtig lustig. Aber es geht Gott sei Dank um Geld und es geht mal nicht um irgendwelche körperlichen Gewalttaten.
Ja. Brutalität und Gewalt. Mhm. War dir denn nach dem Schneider-Prozess sofort klar, dass du Gerichtsreporterin werden willst? Oder wusstest du das sogar schon vorher?
Nee, das wurde ich dort. Ich kam da rein und ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wie so ein Gerichtsprozess abläuft. Und dieser Vorsitzende Richter und der damalige Pressesprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Job Tillmann, ein ganz, ganz toller Mensch, der ganz toll erklären konnte, die fanden das, glaube ich, sympathisch, dass mich das so interessiert hat. Und denen habe ich heute, würde ich sagen, die dümmsten Fragen gestellt. Also heute wäre es mir peinlich, solche Fragen zu stellen. Die fanden sie Gott sei Dank nicht peinlich. Und die haben mir ganz schnell so ein Gefühl dafür gegeben, was Justiz ist und was es bedeutet. Und ich habe schnell gemerkt, es sind nicht nur diese Krimi-Geschichten, die mich interessieren, sondern es ist wirklich dieses Gebilde und diese streng formalen Abläufe, die ich aber für sehr klug halte.
Heike Borowka, HR-Gerichtsreporterin, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Heike Borowka, seit mehr als 20 Jahren Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Und nicht nur das, sie ist gebürtige Hessin und sie ist sogar ein echtes Frankfurter Mädchen. Kannst du das, Frankfurterisch Bobble?
Ich kann es nicht so richtig gut, weil meine Eltern nicht aus Frankfurt sind, aber ich erwische mich, wenn kein Mikrofon an ist, dabei, dass ich spreche Frankfurterisch.
Kann man das mal hören?
Nein. Nein, und zwar deshalb nicht, weil die echten Frankfurter sofort hören.
Ach so, sagen die, ist hier nicht, ja, ich bin auch nicht, ne? Ich mache das manchmal so, aber da weiß dann wahrscheinlich auch jeder Frankfurter, die kommt gar nicht aus Hessen, komme ich auch nicht. Du stammst jetzt nicht nur aus Frankfurt, du lebst, arbeitest hier. Kannst du dir überhaupt vorstellen, anderswo Gerichtsreporterin zu sein, also in Hamburg, Berlin, München? Mhm. Oder ist Frankfurt dann doch einfach Frankfurt?
Frankfurt ist Frankfurt, aber das hängt, glaube ich, auch mit mir zusammen. Ich brauche Heimat und ich brauche Dazugehörigkeit. Ich bin ja auch ein großer Fan der Frankfurter Eintracht. Ich bin Dauerkartenbesitzerin.
Ja, ist ja gerade ein bisschen schwierig.
Ja,
ne?
Leider. Ja, leider. Und das ist wirklich schwierig. Und das ist wirklich schwierig, weil in diesem Stadion ich das erlebe, was ich auch mit Frankfurt verbinde. Das ist eine Synchronisation binnen Sekunden. Das erleben Menschen in anderen Stadien auch. Das ist jetzt keine Spezialität im Frankfurter Waldstadion. Aber nur da kann ich das spüren. Ja? Also binnen Sekunden synchronisiert man sich mit anderen Menschen. Man singt gemeinsam, ohne das vorher abzusprechen. Und das ist alles sehr niedrigschwellig. Das mag ich. Und das mag ich auch an Frankfurt. Frankfurt ist keine Angeberstadt. Und das finde ich toll. Und diese Weltoffenheit.
Das denkt immer jeder, weil es immer heißt, die Bankenmetropole. Aber es ist eigentlich unheimlich einfach, hier auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Oder es ist alles so unprätentiös.
Ja, und deswegen liebe ich diese Stadt so.
Da machen wir jetzt mal was, was wir in Corona-Zeiten eben nur in Gedanken machen können. Kurzen Abstecher auf die Insel nach Großbritannien. Das ist die Heimat der Smiths. Indie-Pop-Band der 80er, Kultband, obwohl sie außerhalb von Großbritannien nie so wirklich kommerziell durchschlagend waren. Was findest du so toll an denen?
Ach, ich finde dieses Lied so toll. Ich ahne, was jetzt kommt, weil da diese wunderbare Textzeile ist, die so romantisch ist. Also wenn Doppeldeckerbus kommt und fährt uns über den Haufen, dann ist das Größte für mich, wenn ich in deinen Armen bin und sterbe. Das ist ein bisschen traurig, aber das ist so... Das ist so schön.
Dann jetzt für Heike Borowka und alle Fans Wunschmusik, die wirklich gut in die Zeit passt. The Smiths und There's a Light That Never Goes Out. Wenn du vor Gericht gehst, lass deine Seele zu Hause. So lautet ein irisches Sprichwort. Und in der Tat ist es sicher oft ein Spagat zwischen dem eigenen Rechtsempfinden und dem, was juristisch geboten ist. Heike Borowka lebt diese Gratwanderung seit vielen Jahren, denn sie ist seit 1998 Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Ich muss nicht neutral sein, aber ich will fair sein. Das hast du mal in einem Interview gesagt. Ist das der Schlüssel zu dem, was einen guten Gerichtsreporter ausmacht?
Ja, das glaube ich schon. Der Schlüssel ist, dass ich versuche, mich selber zurückzunehmen. Aber im Übrigen finde ich, die Seele muss da unbedingt mit rein. Also ich nehme meine Seele da mit rein. Und zwar deshalb, weil ich auch versuche, in die eigenen Abgründe zu schauen. Also ich versuche genau, mich nicht über die Menschen zu stellen. Das ist nicht immer einfach.
Eben, ich wollte sagen, das kann ganz schön Kraft kosten.
Ja, ich darf das auch manchmal. Also ich muss ja keine Gewalttäter verteidigen oder keine Gewalttaten muss ich nicht verteidigen. Das mache ich auch nicht. Da sehe ich überhaupt keinen Grund und keinen Sinn drin. Aber ich versuche, das zu verstehen. Und ich habe das ständig, wenn ich in Gerichtsprozessen bin. Diese Zwischentöne sind so wichtig. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man da hingeht und sich die Menschen anguckt und sich das anhört und sich auch Zeit dafür nimmt und auch Zeit dafür bekommt. Wir neigen ja gerade in unserem Beruf dazu, immer schnell auf Schlagwörter zu reagieren. Dann rennen wir da einmal rein, hören uns das an. Also wir hören uns die Anklage an, wenn es gut läuft noch, was der Angeklagte sagt, dann rennen wir raus und dann meinen wir, ein Bild zu haben. Aber so ist das nicht. Ich war jetzt gerade wieder in einem Prozess. Es geht um eine versuchte Vergewaltigung einer Joggerin im Frankfurter Stadtwald und einen versuchten Mord. Und der Angeklagte, da geht es um das Thema Sicherungsverwahrung. Also ist der so gefährlich, dass er für immer weggesperrt werden muss? Das sieht sicherlich ganz danach aus. Aber selbst dieser Mensch, selbst bei diesem Menschen erfährt man Dinge, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und sich da reinsetzt, die zwar nichts entschuldigen, das betone ich ausdrücklich, aber die mich ein kleines bisschen mildtätiger mit ihm umgehen lassen. Und das finde ich ganz wichtig.
Wie viel juristische Kenntnisse braucht es eigentlich, um kompetent über juristische Sachverhalte berichten zu können in den Medien? Also du hast nicht Jura studiert.
Nein, ich habe nicht Jura studiert. Ich habe mir das alles drauf geschafft, indem ich immer wieder nachgefragt habe und nach wie vor nachfrage. Es gibt ständig Punkte, an die ich gerate, wo ich denke, wie ist das eigentlich? Und vor allen Dingen, warum ist das so, wie es ist? Ja, also diese ganzen Fristensachen zum Beispiel und diese ganzen Begriffe, bei denen man so aufpassen muss, weil wir viele Juristen haben, die uns zuhören. Und wenn die eins können, dann wissen die, was der Unterschied zwischen Einspruch und Widerspruch und so einem Kram ist. Für uns Laien ist das egal. Das bedeutet dasselbe. Für die ist das aber wichtig. Und das versuche ich zu durchdringen. Und ich glaube schon, dass ein gewisser juristischer Sachverstand sehr wichtig ist. Also jedenfalls die so bestimmte Formalien, wenn man die verstanden hat, dann versteht man auch besser, wie dieses System funktioniert. Und dann ist man in der Lage, und das versuche ich ja immer zu vermitteln, ey Leute, das tut weh, das ist richtig anstrengend, das geht mir ja ganz genauso, aber trotzdem müssen wir es so machen. Trotzdem müssen wir gegen eine Beate Zschäpe, die uns noch so unsympathisch ist, die eine schreckliche Mörderin ist, müssen wir einen Prozess führen, ob der jetzt 5 Jahre dauert oder nicht, darüber kann man streiten. Aber es ist gleichwohl richtig, dass auch diese Menschen, obwohl wir sie nicht mögen und obwohl sie uns zutiefst unsympathisch sind und ihr Gedankengut, dass die einen fairen Prozess haben. Das ist wichtig.
Als Gerichtsreporterin, da brauchst du natürlich auch einen guten Draht zum juristischen Personal. Bekommt man den leicht oder sind die eher zurückhaltend gegenüber journalistischer Berichterstattung?
Es gibt solche wie den früheren Pressesprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Job Tillmann, der mochte uns Journalisten und der hat mal gesagt, das hat mich sehr gefreut, er sei sehr vor uns gewarnt worden, habe aber festgestellt, man kann uns auch ständig Sachen sagen, die wir nicht veröffentlichen sollen, weil wir die Dinge dann besser verstehen. Die gibt es, aber sie sind leider ein bisschen die Ausnahmen. Juristen haben ein sehr kritisches Verhältnis Journalisten gegenüber, weil wir verkürzen. Ich habe aber solche Begegnungen gemacht, vor allen Dingen mit Pressesprechern, die sagen, interessant, es stimmt alles, was sie sagen, obwohl sie so viel weggelassen haben. Und dann sage ich immer, ja, kommt, traut euch, weil es ist so wichtig. Wir müssen den Menschen die Justiz näher bringen. Geheimjustiz darf es nicht geben, Elfenbeinturm darf es nicht geben. Und die Gefahr ist groß. Und wenn wir das aufgeben, dann geht uns unser Rechtsstaat kaputt. Und das, dann wird es richtig gefährlich.
Die HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka heute zu Gast hier im HR1 Talk. Im Gerichtssaal hat sie es oft mit Menschen zu tun, denen wir in unserem privaten Umfeld nicht begegnen möchten. Das wird jetzt hoffentlich anders sein, liebe Heike Borowka, seit vielen Jahren Gerichtsreporterin am Hessischen Rundfunk. Denn wie immer haben wir auch heute einen Überraschungsgast und ich bin gespannt, ob du ihn an der Stimme erkennst. Und ich sage, guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Morgen, Frau Kuchenny. Guten Morgen, liebe Heike.
Guten Morgen, ich weiß nicht.
Hast du schon eine Idee? Dann lieber Überraschungsgast, bitte einen kleinen Hinweis, mit wem wir es zu tun haben könnten.
Also du wirst dich sicherlich daran erinnern, als ich meinen letzten Geburtstag gefeiert hatte. Da hat die Band gespielt von Mamas und Papas den Song California Dreaming. Und da hast du mich genommen und hast gesagt, komm,
das ist meine Freundin Anne.
Ja, das ist Anne-Katrin Schäfer.
Das ist meine älteste Freundin.
Hallo, liebe Heike, guten Morgen.
Woher kennen die dich?
Ja, das ist
eine andere Geschichte.
Das ist journalistische Recherche, möchte ich mal
Anne
sagen.
Die kennt mich, seitdem ich ein Kind bin.
Ja, ihr seid beide auf die gleiche Schule gegangen, ne?
Ja.
Jawohl.
Anne, wie war denn so die Heike? War sie eine ruhige Brave oder war sie eher so ein bisschen entschlossen?
Oh, sie war entschlossen. Sie war ruhig und brav trotz alledem, aber sie war, wenn sie ihre Ziele hatte, war sie schon sehr entschlossen, das auch zu erreichen. Und sie war halt auch eine sehr coole, junges Mädchen und sie war vor allen Dingen auch immer sehr stylisch und war immer so unser Vorreiter vor allem, was wir später gemacht haben, hat Heike schon immer ein Ticken eher gemacht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie frech oder so gewesen wäre. Das war
das mit dem Stylischen und so, das hat sich bis heute übrigens nicht geändert.
Boah, also, die Anne ist liebenswürdigste Person auf der Welt. Was sie sagen will, ist, dass ich total frühreif war.
Also ich würde es jetzt nicht ganz so sagen, aber wir haben sie schon für vieles, was sie einfach früher gemacht hat, bewundert, was wir einfach nicht konnten. Und stylisch finde ich auch, ist sie geblieben. Sie hat diese ganzen Trends, die wir heute alle so mitmachen, das tut sie nicht. Sie hat für sich ihren eigenen Stil gefunden und das bewundere ich auch. Sie hebt sich ein bisschen ab und das mag ich an ihr. Und unter anderem auch, Heike, du erinnerst dich, du hast immer so schön mit Spitze geraucht, wenn ich das mal so sagen darf.
Ach, du hast mit Zigarettenspitze geraucht?
Ja.
Wow.
Ja, wow.
Und das in jungen Jahren, das finde ich aber
ambitioniert. Das kam später.
Okay. Also euch verbindet aber jetzt nicht nur die Schule, sondern die Liebe zum Gesang auch. Ihr wart beide im Sing- und Spielkreis Frankfurt aktiv. Was war da so? Also ich meine, Sing- und Spielkreis, das klingt jetzt so ein bisschen nach...
Klingt doof, aber das war was, weil wir große Reisen gemacht haben. Das ist ein Mädchenchor.
Aus diesem Kinderchor hat sich ja dann der Frauenkammerchor gebildet. Und da war es dann halt richtig lustig, weil Heike und ich, im Prinzip sind wir ja ein eingeschweißtes Team und wir standen immer nebeneinander, weil wir beide jetzt nicht ganz so groß sind und leider auch immer in der ersten Reihe. Wenn wir kichern mussten, weil einer falsch reingesungen hat, weil es irgendetwas gab, was uns total weggehauen hat, dann standen wir da und konnten halt nicht in Deckung gehen. Und das ist immer sehr schwierig für uns gewesen. Bitte?
Wir sind wie die kleinen Mädchen geblieben, oder?
Ja, genau, wir konnten wirklich tief. Und das haben wir uns alles behalten, auch in den Jahren, die dann später kamen. Wir konnten immer kichern.
Hat die Heike eigentlich damals schon gerne Krimis gelesen oder hat sie sich für Kriminalfälle interessiert?
Also das kann ich leider nicht wirklich beantworten. Ich weiß, dass sie immer gerne gelesen hat und ich weiß, dass sie auch immer gerne geschrieben hat. Und ich finde, sie hat immer so sehr schöne Worte gefunden für Dinge. Aber ob das jetzt Krimis waren, das weiß ich nicht genau. Als es darum ging, die Stelle als Gerichtsreporterin, als sie die bekommen hat, da war sie hin und her gerissen, hatte überlegt, ist das die richtige Entscheidung? Und da haben wir ihr natürlich alle zugeraten.
Sie beide treffen sich irgendwann mal wieder zum italienischen Essen, wenn das wieder möglich ist, ne? Wenn wir diese schrecklichen 100% Zeiten hinter uns haben.
Das werden wir machen.
Die Anne und
ganz
ich,
sicher.
Wir haben uns nie verloren. Und das ist das Schöne. Nein. Wir sehen uns manchmal monatelang nicht. Ja. Aber das ist so eine ganz tiefe Verbundenheit.
Ja, das stimmt. Das
und die hat man nicht so oft im Leben.
Anne-Katrin Schäfer, Schul- und Singfreundin von HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka, auch nach vielen, vielen Jahren unser Überraschungsgast hier in HR1. Vielen Dank.
Wunderbare Dankeschön. Überraschung. Danke, Anne.
HR1 Talk.
Laufen, um den Kopf frei zu kriegen und den Körper gesund und fit zu halten, das machen viele. Gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir immer noch einigen Abstand zueinander halten müssen. Heike Borowka, seit mehr als 20 Jahren Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Die ist aber nicht nur jemand, der ab und zu mal joggen geht, sondern sie ist eine Frau mit einem langen Atem für eine lange Strecke. Heike, du bist beim Frankfurt-Marathon mitgelaufen. Warum gleich diese große Strecke?
Ja, die Frage habe ich mich beim dritten Marathon, den ich gelaufen bin, habe ich mir diese Frage die ganze Zeit gestellt, warum tue ich das eigentlich? Und ich habe hinterher gedacht, das ist so symptomatisch für mich. Nach 20 Kilometern ging es mir eigentlich schon gar nicht mehr gut. Also es ging mir wirklich so schlecht, dass mein Körper Zeichen gesendet hat. Und ich bin ihn trotzdem zu Ende gelaufen in einer katastrophal schlechten Zeit. Aber das war mir egal, weil ich wollte ja nur ankommen. Aber das war wichtig für mich. Es war der dritte Marathon in Frankfurt. Und Frankfurt war eben auch wichtig, weil ich ja Frankfurterin bin und weil es sowieso so ein toller Marathon ist. Und in dem Moment habe ich entschieden, so, und das war's jetzt. Jetzt werde ich Spaßläuferin. Keine Wettbewerbe mehr, keine Ziele mehr. Ich bin sowieso so ehrgeizig und da bin ich jetzt nicht mehr. Das war irgendwie wichtig für mich, das zu schaffen.
Dieses Gefühl, Dinge zu Ende zu bringen, Dinge zu Ende bringen zu wollen.
Ja. Ja, und auch durchzuhalten. Und es lohnt sich ja auch. Ich meine, in Frankfurt wird man belohnt.
Der Zieleinlauf ist großartig. Das kann ich aus eigenem Erleben sagen.
Und ich habe ja auch noch dieses wunderbare Glück, dass ihr HR1-Kollegen da seid. Ich werde ja auch noch namentlich begrüßt, wenn ich da reinlaufe.
Richtig, ich habe dich auch schon angefeuert.
Ja, das ist wunderbar.
Ach, und heute also nur noch Spaßlauf, ja? Also heute nur noch joggen, um ein bisschen den Körper in Bewegung zu halten.
Und um meinen Kopf frei zu kriegen. Also da sortiert sich wirklich was in meinem Kopf. Und außerdem liebe ich diese Natur. Im Moment sind ja so viele Menschen draußen, das ist ein bisschen schwieriger, einsame Orte zu finden.
Man muss Bögen laufen, ja. Immer ganz viel, ja. Heike Borowka, HR-Gerichtsreporterin und Marathonläuferin, Ex-Marathonläuferin, die Frau für lange Strecken und schwierige Fälle. Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus. Ich freue mich drauf. Heike Borowka, die Frau, die durch den Frankfurter Bauunternehmer und Milliardenpleitier Jürgen Schneider und seinen Strafprozess zu ihrer Karriere als Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks gekommen ist, heute hier zu Gast im HR1-Talk. Und wir beide füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus. Funktioniert folgendermaßen, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt bitte. Bereit?
Mhm.
Mein schönstes Privileg als Gerichtsreporterin ist,
dass ich dafür bezahlt werde, dass ich meine Leidenschaft ausleben darf, dass es Menschen gibt, die mir zuhören und die mir offensichtlich gerne zuhören, weil ich ganz tolle Rückmeldungen bekomme, wenn ich ihnen das erzähle, was sie vielleicht gar nicht hören wollen.
Ich hasse es, wenn
Menschen sich über andere stellen. Das kann ich auf den Tod nicht ausstehen.
Ein halbes Pfund Butter kostet
ungefähr 1,35 Euro.
Da spricht die Frau, die gerne einkauft, weil sie auch gerne kocht.
Ja.
Mein Lieblingskrimi heißt?
Ehrlich gesagt, ich mag keine Krimis.
Ist das nicht wahr? Ehrlich? Mhm. Nein, was du da im wahren Leben erlebst, ist schon mehr als genug, oder?
Ja. Hm. Ich lese nicht gerne Krimis. Und ich schaue auch kaum noch Krimis, außer am Tatort.
Das kann ich verstehen. Peinlich war mir zuletzt,
wenn ich mich über andere Leute gestellt habe. Zum Beispiel, seit wir die Corona-Krise haben, sind unheimlich viele Menschen draußen unterwegs. Und mein erster Gedanke war, ach ja, jetzt entdeckt ihr also auch, wie schön es um uns herum ist. Und da habe ich mich so über mich geärgert, weil ich möchte nicht so sein. Ich möchte sagen, toll, dass die das jetzt entdecken. An so einer Krise gibt es auch gute Sachen, die man da entdecken kann.
Aber dein erster Impuls war, das ist eigentlich meine Gegend hier, ja? Was macht ihr auf einmal alle hier?
Ich stelle mich so über die und sage, ach, wenn eure Museen geschlossen sind, dann merkt ihr, dass der Wald auch schön ist.
Genau,
das
dann könnt ihr auch endlich mal rausgehen.
Und das ist mir unglaublich peinlich, wenn ich so denke, weil ich will nicht so sein.
Gerichtssaal oder Joggingstrecke?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ich brauche ja beides. Ich muss mich, wenn ich auf die Joggingstrecke gehe, jedes Mal davon überzeugen, das zu tun. Es ist keineswegs so, dass ich denke, juhu, die Schuhe an und raus, sondern ich muss mich immer davon überzeugen, wenn ich unterwegs bin, klappt das. In den Gerichtssaal ist es anders. Aber da ist mein Problem, dass ich mich dann davon überzeugen muss, da auch sitzen zu bleiben. In dieser kurzlebigen Zeit neige ich auch dazu, rauszurennen und zu denken, uch, den Rest kriege ich schon so auch hin.
Bereut habe ich.
Ach, ich bereue so vieles, aber ich will nicht drüber reden, weil das immer so privat ist. Ich bereue ständig irgendwas.
Das ist völlig in Ordnung. Wir haben ja auch Menschen, die bereuen gar nichts. Also von daher
ich bereue dauernd.
Die ganze Spannbreite dabei. Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie so schwer auszuhalten ist, aber dass wir sie aushalten müssen. Also die Idee, alle Menschen sind gleich, ist eine fantastische Idee, aber auch ich erwische mich dabei, dass ich nicht alle Menschen gleich behandle und gleich ansehe. Und das finde ich so kompliziert, dass es einfach so schwer erträglich ist.
Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass
wie toll das ist, wenn man so selbstbewusst ist und wenn man so selbstbewusst durch die Welt spaziert. Meine Tochter ist eine Geisterfahrerin gerne mal, schon immer gewesen. Nein, nicht auf der Autobahn, sondern im echten Leben. Also okay. Als alle Mädchen rosa trugen, da ist die in bunt gestreift gegangen. Das war eine Herausforderung. Mädchenklamotten zu finden, in denen kein rosa ist, ist sehr schwierig in einem gewissen Alter. Aber das bewundere ich und das versuche ich mir bisweilen anzueignen.
Das deutsche Rechtssystem ist
ein sehr, sehr gutes, weil ich es für sehr ausgewogen und sehr klug halte.
Zufrieden bin ich erst, wenn
ich bin eigentlich immer zufrieden.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit.
Ich habe immer die Menschen um mich, mit denen ich gerne einen Abend verbringe. Ich habe auch das große Privileg, dass ich Menschen kennenlerne, die andere Menschen vielleicht nicht kennenlernen, mit denen ich mal einen Abend verbringen kann. Also ich hatte mal zu Hause einen Minister als Gast und das war sehr spannend, den mal privat zu erleben. Und bevor die Corona-Krise kam, habe ich eine Verabredung getroffen mit einem Philosophen und leider ist sie geplatzt, aber ich hoffe, ich kann es nachholen. Das ist toll. Und deswegen kann ich tatsächlich Abende verbringen mit Menschen, mit denen ich gerne Abende verbringen möchte, ja.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
Dr. Jürgen Schneider, weil der zwar Handwerker wirklich ins Unglück gestürzt hat, aber weil dieser Mann mich zur Gerichtsreporterin gemacht hat.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Heike Borufka, unserer langjährigen Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk, heute zu Gast im HR1-Talk. Sie ist ausgezeichnet worden für Sendungen wie Staat und Familie, die deutsche Zurückhaltung bei Gewalt gegen Kinder und für den Beitrag Opfer ohne Stimme, wie wir unsere Kinder vor Gewalt schützen und für ihre Recherchen im Mordfall der kleinen Johanna Bonacker. Das sind Themen, die betroffen machen, Themen, die schwierig sind, Themen, die wehtun. Aber sie geht in ihrem Beruf oft dahin, wo es wehtut und wo menschliche Abgründe sind, Abgründe der schlimmsten Art. Heike Borufka, seit mehr als 20 Jahren Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks, heute zu Gast hier im hr1-Talk. Heike, der Kannibale von Rothenburg, der Kindermörder Magnus Gefgen, der lange Zeit ungeklärte Mordfall Johanna Bonacker. Wie schaffst du das, mit solchen Fällen umzugehen und all das Schreckliche nicht einfach mit nach Hause zu nehmen?
Die Frage, die wird mir so oft gestellt und ich kann sie eigentlich nicht beantworten. Ich weiß es nicht, wie ich es schaffe, Distanz herzustellen, aber da ist eine Distanz, außer im Mordfall Johanna Bonacker. Da habe ich es nicht geschafft. Das hängt aber damit zusammen, dass ich da ein langes Feature über die Familie gemacht habe mit der Frage, da war der Mörder noch nicht gefasst und es sah auch nicht so aus, als würde er jemals gefasst werden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie muss das sein für eine Familie, deren Kind auf so grauenvolle Weise ums Leben gekommen ist, die nichts weiß? Nicht, was passiert ist, nicht, wann es passiert ist, die auf dem Grabstein des Kindes nicht mal das Todesdatum hinschreiben kann. Das fand ich so schrecklich. Und dann habe ich es geschafft, dass diese Familie sich mit mir getroffen hat, sich auch von mir hat interviewen lassen. Und wir verstanden uns gleich sehr gut. Und da war eine Nähe da, die ich ja sonst nicht habe. Sonst sitze ich im Gerichtssaal und beobachte was. Und da ist auch räumliche Distanz da. Es sind nur ein paar Meter, aber die reichen. Aber wenn du bei einer Familie im Wohnzimmer sitzt, der ein Kind ums Leben gebracht wurde, dann wird das schwierig mit der Distanz. Und dann schaffe ich es auch nicht mehr richtig. Ich habe das ganz stark auch gemerkt, als der Täter dann gefasst wurde, was das mit mir angestellt hat, wie ich mich gefreut habe. Und das sind Gefühle, die erlaube ich mir in dieser Form so nicht, weil ich dann mich mit einer Seite, ich will nicht sagen gemein mache, weil das so ein negatives Wort ist, aber weil ich mich dann ganz klar auf eine Seite stelle. Und das möchte ich nicht. Dann verliere ich nämlich den Blick auf so einen Täter. Und das ist schon auch wichtig.
Aber gerade wenn es um Straftaten an Kindern geht, auch wenn man selber Kinder hat, das greift einen in einer ganz besonderen Weise an. Also ich kann es noch nicht mal gut hören. Wenn ich journalistisch damit umgehen muss, dann stoße ich da schon manchmal an meine Grenzen. Ja, und dann muss ich eben auch aufpassen. Wie ist das bei dir? Also ich habe dann Bilder im Kopf und manchmal ist das für mich kaum auszuhalten. Wie ist das für dich, wenn du sagst, du versuchst da Distanz herzustellen? Also bei Verbrechen an Kindern ist das für mich das Allerschwerste.
Ja, das ist auch schwierig. Ich gehe raus. Also ich habe berichtet über den, als so ein großer Kinderpornoring aufgeflogen ist. Also das war wirklich ein weltweites, ganz schreckliches Geschäft. Und diese Anklageschrift listete auf, was mit diesen Kindern gemacht wurde. Da bin ich rausgegangen. Da war ich mit einem Kollegen in diesem Prozess, weil es ein sehr großer Prozess war und ich es nicht alleine geschafft hätte. Und der konnte diese Distanz nicht herstellen. Und dem habe ich gesagt, raus. Wir müssen diese Details nicht kennen. Es reicht, wenn wir sagen, wie schrecklich das ist und wenn wir dieses Ausmaß erfassen können. Die Details müssen wir nicht wissen. Das ist der große Vorteil von uns Journalisten. Den haben Richter nicht, den haben Staatsanwälte nicht und die Laienrichter, die schöffen für dieses ganz schwierig.
Welcher Fall war für dich persönlich der bislang schlimmste?
Ach, es gab so viele so schlimme Fälle. Das kann ich nicht sagen. Ja, es sind all diese Fälle, die mit Kindern zu tun haben. Ich nenne da schon häufig den Fall Magnus Gefgen. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil ich den nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum der dieses Kind umgebracht hat. Ich verstehe nicht, wieso ein Mensch dazu kommt, so viele Tabubrüche zu begehen für irgend so einen blöden Markengürtel, den er seiner Freundin kaufen will oder so, das reicht nicht. Und ich bin, glaube ich, nicht die Einzige, die ihn nicht versteht. Der Gutachter in dem Prozess hat es uns eigentlich auch nicht erklären können, warum das passiert. Wie kann ich ein Kind umbringen, das ich kenne, dessen Schwester ich so toll finde, in deren Clique ich aufgenommen werden möchte? Und wie kann ich überhaupt einen Menschen umbringen? Also, und das könnte ich jetzt unendlich weitererzählen. Wie kann ich mit der Leiche im Kofferraum am Elternhaus vorbeifahren und das Lösegeld abholen? Wie geht das?
Das ist aber wahrscheinlich, ich versuche mir das immer so zu erklären, dass ich sage, die haben ein vollkommen anderes Empathie-Level und Empfinden als du und ich, ja, oder gar keins. Ja, anders ist das für mich nicht nachzuvollziehen. Heike Borufka, HR-Gerichtsreporterin, heute zu Gast hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Heike Borufka, der Frau, die schon seit mehr als 20 Jahren unsere Expertin im Gerichtssaal ist, die aber auch gerne am Herd steht und die eine leidenschaftliche Köchin ist. Ich glaube, das darf man so sagen, Heike, oder?
Ja.
Was gibt's denn nachher, heute ist Sonntag, was gibt's denn nachher bei Borufkas, wenn du vielleicht doch noch für die Familie kochst?
Och, das entscheide ich immer sehr spontan. Ich koche überhaupt immer sehr spontan. Ich koche auch gerne ganz früh am Morgen oder spät am Abend nochmal. Das ist wie das Laufen. Das macht mir meinen Kopf frei. Da tue ich was. Ja, das hat ja auch sowas ganz Haptisches. Da mache ich was mit meinen Händen. Das ist so spürbar und wahrnehmbar. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht beantworten, was es heute zu essen gibt, weil es auch immer eine Frage des Kühlschranks ist. Ich habe ja eine strenge Tochter, die mir dann immer untersagt, so viel einzukaufen. Bei uns sind die Rollen manchmal vertauscht. Die mir dann sagt, jetzt wird erstmal das gegessen, was da ist, bevor wir schon wieder Neues kaufen.
Jetzt gibt es einen musikalischen Leckerbissen, gegen den hoffentlich deine Tochter auch nichts hat. Einen für uns beide. Denn vor dir, liebe Heike, sitzt einer der größten Queen-Fans des Universums. Und als solcher freue ich mich besonders über deine Wahl. Du magst Queen auch so?
Ja, Queen ist ganz toll. Und ich habe Queen in echt gesehen, nämlich 1981 war das, in der Frankfurter Festhalle.
Wow.
Ich war ein riesengroßer Queen-Fan und ich habe so gelitten, als Freddie Mercury gestorben ist. Das war so ein Verlust.
Ja, auch so. Du hast Musik ausgesucht vom letzten Album, auf dem Freddie Mercury als Sänger zu hören ist, Innuendo. Die Aufnahmen entstanden vor seinem Tod im November 91. Kennst du die Geschichte zu dem Song, den du ausgesucht hast? Kennst du die?
Erzählen Sie mir.
Freddie war damals schon sehr geschwächt von seiner AIDS-Erkrankung und so geschwächt, dass die Bandkollegen Sorge hatten, dass er den Gesangspart nicht mehr stemmen kann. Und in diesem Fall hat Brian May, der Gitarrist, schon mal so ein bisschen eingesungen, den Song und auch die Melodiestimme. Und als dann die Aufnahmen anstanden, da kam Freddy ins Studio, hat dort eine erhebliche Menge Wodka in einem Zug getrunken. Er hat die Flasche energisch abgestellt und hat gesagt, I'll fucking do it, darling. Und dann hat er den Song in einem einzigen Take eingesungen. Und so hört sich das an. Auch wenn es vielleicht beim ersten Hören etwas merkwürdig klingt, aber die Voraussetzungen dafür, dass jeder von uns frei leben kann, sind strikte und unumstößliche Gesetze. Denn nur wenn es klare Grenzen für das Handeln gibt, dann hat jeder von uns die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Unser Rechtssystem soll dafür sorgen, dass Konflikte in einem fairen Verfahren friedlich geregelt werden und nicht zu Gewalt, zu Rache und zu Selbstjustiz führen. Meine Kollegin Heike Borowka hat das deutsche Rechtssystem jetzt seit mehr als 20 Jahren in unzähligen Strafverfahren und Prozesstagen erlebt, denn sie ist unsere Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Heike, deine Einschätzung, ist unser Rechtssystem sowas wie die beste aller möglichen Rechtswelten?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil es dafür sorgt, und das ist so wichtig, dass wir so wenig Willkür, wie es nur irgendwie geht, haben. Und da, finde ich, kommt es drauf an.
Du hast auch den NSU-Prozess begleitet. Da ging es um den rechtsextremistisch motivierten Mord an 9 Bundesbürgern mit Migrationshintergrund. Es ging um einen Polizistenmord, 2 Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle. Das Ganze zog sich über 5 Jahre. Stößt da unser Rechtssystem an seine Grenzen?
Ja, ich finde, es war keine gute Idee, diesen Prozess so lange zu führen. Und es war auch keine gute Idee, sich 1,75 Jahre Zeit zu nehmen, um dieses Urteil zu schreiben. Das ist eine viel zu lange Zeit und da ist eine Chance vertan worden. Ich weiß, weil ich ja auch sehr häufig in München war, dass sich dieses Gericht es nicht einfach gemacht hat. Aber an manchen Stellen habe ich gedacht, wäre es doch besser gewesen, sie hätten es sich ein bisschen einfacher gemacht. Es ist nicht nötig, so viele Zeugen zu vernehmen, wie es da der Fall war. Und es zerfasert. Und es sorgt dafür, dass die Menschen eben doch denken, boah, die Justiz, sie lebt da in ihrem Elfenbeinturm. Und die halten sowieso alle für zu dumm. Und am Ende wird dann fast 2 Jahre an jedem Komma gefeilt, bis endlich dieses Urteil da ist. Und niemand erinnert sich mehr dran. Oder noch viel schlimmer, die Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören.
Aber was war denn da für eine Sorge dahinter? Vielleicht die Sorge, dass also die Rechten, namentlich die AfD, da irgendwie aufläuft und sagt, ach, unser Rechtssystem geht auch nicht richtig vor.
Ich glaube, die Sorge war einfach, ein nicht revisionssicheres Urteil zu schreiben und einen nicht revisionssicheren Prozess zu führen. Und das ist wie so häufig im Leben. Angst ist nicht immer der beste Ratgeber. Und dieses Gefühl hatte ich dort. Der Vorsitzende Richter, der war insofern glänzend, als dass er sich sehr, sehr gut auskannte, sehr klug nachgefragt hat. Aber er war eben auch ängstlich. So habe ich ihn wahrgenommen. Und er war autoritär. Und ich glaube, das ist nicht schlau. Das ist auch nicht schlau, wenn eine Beate Zschäpe dort sitzt, die zur Ikone der rechtsradikalen Szene geworden ist und die man dadurch auch immer mehr zur Ikone macht. Das finde ich gefährlich. Und dieser Fall zeigt so, wie das Empfinden einer Gesellschaft und das Empfinden der Justiz auseinanderdriften. Und das ist gefährlich.
Hast du eigentlich in all deinen Jahren als Gerichtsreporterin schon mal einen Prozess erlebt, der mit einem Fehlurteil aus deiner Sicht geendet ist? Oder einem, wo es sich auch hinterher herausgestellt hat, das war tatsächlich ein Fehlurteil?
Also ein echtes Fehlurteil, ja. Ich habe über solche Fälle berichtet, aber immer erst, wenn die hier ankamen, so ein armer Bankräuber, der gescheitert ist, weil es so ein anthropologisches Gutachten gab und der arme Kerl war das überhaupt nicht und der hat über Jahre im Gefängnis gesessen und ich war in dem Prozess, wo es darum ging, ihm den Schaden zu ersetzen, so dass überhaupt geht. Und der hat mir furchtbar leid getan, weil der auch so geweint hat. Da war es sicherlich so. Es sind Gott sei Dank die Ausnahmefälle. Es sind auch die Ausnahmefälle, in denen ich rausgehe und denke, boah, nee, das geht nicht in Ordnung. Aber mir geht es genau wie allen anderen Menschen auch. Wenn ich selber nicht in Prozessen drin war und lese die Strafen, die hinterher rauskommen, habe ich genau dasselbe Gefühl und denke, Na, das ist aber wenig. Das kann doch nicht sein, dass. Wenn ich aber drin sitze, geht es fast immer in Ordnung.
Was wird Corona mit dem deutschen Gerichtswesen, mit der Justiz machen?
Na, also erstmal sorgt es dafür, dass viele Prozesse nicht geführt werden. Und es sorgt auch dafür, wie wir am Love Parade-Prozess in Duisburg gesehen haben, ein ungeliebter Prozess, der eigentlich nicht geführt werden sollte. Das Gericht hatte da die Anklage nicht zugelassen. Das war hinterher dann erzwungen worden. Und jetzt hilft sozusagen Corona, diesen Prozess zu beenden, was eine Zumutung für eine Gesellschaft ist. Da sind so viele Menschen ums Leben gekommen und am Ende, und das ist das Gefühl, geht das einfach ohne irgendeine ernsthafte Strafe aus. Das ist furchtbar. Und das ist auch Corona geschuldet. Aber da wird Corona, glaube ich, benutzt. Schwierig ist es in Prozessen, finde ich, dass jetzt da auch Mundschutz getragen wird. Es ist nämlich total wichtig, dass ich sowohl bei Angeklagten als auch bei Opfern und bei Zeugen sehe, wie deren Mimik und Gestik ist. Und die sehe ich dadurch nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem, finde ich. Und das ist ja Corona geschuldet.
Heike Borowka, HR-Gerichtsreporterin, heute hier im HR1-Talk. Eine Sendung über besondere Rechtsfälle. Kann sowas unterhaltsam sein? Ja, das kann es. Vor allem, wenn diejenigen, die diese Sendung präsentieren, unterschiedlicher nicht sein könnten. So wie der Frankfurter Podcaster und Eintracht-Fan Basti Rett alias Bastian Roth und die langjährige HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka, die allerdings auch ein großer Eintracht-Fan ist, hat sie uns ja heute schon erzählt. Das verbindet euch also schon mal, euch beide. Und ansonsten, wie kam es denn, Heike, zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit für euren Podcast Verurteilt?
Ich höre den Eintracht Frankfurt Podcast und da ist Basti Rett eine Figur drin. Und als ich den die ersten Male gehört hatte, habe ich gedacht, boah, das kann ich nicht aushalten. Das ist mir alles zu jungenhaft, zu männlich, zu Testosteron gesteuert. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Psychologin. Und die sagte zu mir, mach dir es mal nicht so einfach und hör mal ein bisschen genauer hin. Und hör mal, wie dieser Mensch Ambivalenzen aushält und wie der immer nachfragt. Und in der Tat, das habe ich gemacht und dachte, die hat recht. Ich darf mich nicht von dieser Sprache so ablenken lassen, so wie man sich von Äußerlichkeiten auch nicht ablenken lassen sollte, wenn man in Gerichtssälen sitzt. So ist es da auch. Und als ich mir diesen Podcast ausgedacht habe und als ich dieses Glück hatte, den dann auch machen zu dürfen, habe ich gedacht, der ist eigentlich der Richtige dafür. Weil der fragt ganz anders, als wir Journalisten das tun. Und in diesem Podcast ist vorher nichts abgesprochen. Das heißt, das ist eine große Wundertüte für mich. Es ist eine Riesenherausforderung, weil, wenn man sich von der Sprache von ihm nicht ablenken lässt, stellt man fest, dass der nachhakt und nachhakt und nachhakt. Der lässt nicht locker. Und der stellt mir Fragen, die mir noch nie jemand gestellt hat. Und ich bin manchmal schweißgebadet hinterher, weil es so schwierig und so kompliziert ist.
Den Podcast, den gibt es alle 14 Tage, inzwischen auch im HR-Fernsehen und regelmäßig auch mit Publikum, wobei das im Moment wegen der Corona-Lage natürlich kein Thema ist. Aber grundsätzlich ist das so. Was glaubst du, warum fasziniert Menschen eine Sendung über Rechtsfälle und Gerichtsprozesse?
Weil die sich dieselben Fragen stellen, die sich Basti Rett auch stellt und die ich letztlich mir ja auch stelle, ich formuliere sie nur anders, nämlich, was bringt Menschen dazu? Wir wollen in die Abgründe schauen, wir wollen das verstehen und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben sie doch selber auch bei uns. Wenn man sich überlegt, was Emotionen mit einem anstellen, ich weiß das auch von mir und da ermahne ich mich auch immer, indem ich mir sage, überleg dir doch mal oder wenn man im Auto unaufmerksam ist, wie froh man ist, dass man keinen überfahren hat und wie wichtig es dann ist, dass man in einem Gerichtsprozess, wenn es dann schrecklicherweise doch passiert ist, nicht als Mörder dargestellt wird, sondern dass da differenziert drauf geguckt wird. Dafür haben die Menschen ein Gefühl, wir unterschätzen die gerne. Und ich glaube, die muss man gar nicht so unterschätzen. Das kann man denen zumuten.
Nun weiß ich, dass du jemand bist, der immer gern was Neues plant. Was ist dein nächstes Projekt? Was ist das, was du dir vorgenommen hast, was du unbedingt noch machen willst?
Naja, wir gehen ja jetzt mit dem Podcast raus, live auf die Bühne. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil es natürlich was anderes ist, wenn man im Studio sitzt. Da kann man sich die Leute vorstellen. Aber wenn die vor einem sitzen und wenn die mich dann auch noch löchern mit ihren Fragen, das ist die nächste Herausforderung. Die kommt, wenn Corona zu Ende geht.
Lieber Heike, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz dir überlassen.
Also da ich jetzt hier niemanden mit meiner Sangeskunst belästigen will, sonst würde ich nämlich wirklich ein Eintrachtlied singen, weiß ich noch eins. Das weiß ich, seitdem ich Viertklässlerin bin, nämlich aus Karl Valentins In der Apotheke. Ich war nämlich in der Abschlussvorführung der Grundschule die Apothekerin. Und deswegen kann ich dieses Medikament, das dieser arme Mensch nicht mehr wusste, als er in die Apotheke kam, nämlich Isopropyl, Prophenyl, Barbitursaures Phenyl, Dimethylamino, Pyrazolon. Das hat mein Vater damals mit mir geübt und hat mir beigebracht, Dinge zu zerlegen. Und dann kann man sie sich merken und ich habe es nie wieder vergessen.
Heike Borowka, Gerichtsreporterin. Und hier ist es wirklich keine Übertreibung, Gerichtsreporterin aus Leidenschaft. Es war mir eine Freude.
Vielen Dank.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.